11 Uhr mittags. Das Filmmagazin auf Radio 1. Live vom Filmfestival Cottbus. Mit Knut Elstermann.
Ja, und wir sind hier im Herzen des Festivals in der Stadthalle in Cottbus. Heute vor diesem wunderbaren Saal hier. Ein Riesenauflauf, ganz klar. 11.11 Uhr. Wir sind hier in Cottbus. Also ja, Begeisterung. Sehr schön. Aber toll, dass ihr trotzdem hergekommen seid und jetzt nicht weiter draußen mitfeiert. Also vielen lieben Dank, herzlich willkommen. Wir wollen natürlich jetzt nicht unbedingt über den Karneval reden, nicht direkt unser Thema, so schön es auch ist, sondern über dieses wunderbare Festival. 33. Jahrgang bereits, eine ganze Woche liegt hinter uns. Heute Abend werden die Preise verliehen. Wir werden wüst spekulieren, das machen wir immer sehr, sehr gerne, also unsere Preise verleihen. Wir werden aber auch über die wichtigen Filme insgesamt reden, die wir hier gesehen haben, die uns beschäftigt haben, haben auch großartige Gäste, reden aber auch, gehört sich natürlich so in dieser Film, Sendung über Filme, die man überall sehen kann, jetzt im Kino um die Ecke, also die angelaufen sind, zum Beispiel der Film Miss Holocaust Survivor, Totem, ganz berührender Film aus Mexiko, also es gibt auch das volle Paket Cottbus und es gibt das volle Paket Kinoprogramm, ganz normal, die Filme, die Sie am Wochenende sich gleich ansehen können. Freue mich sehr, dass Leute hier sind, Lust haben zuzuhören, danke nochmal, dass ihr gekommen seid und uns beiden, ja, allen, lieber Anke und uns allen dann auch viel Spaß, 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits nochmal. Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin, heute live aus Cottbus vom Festival des Osteuropäischen Films. Bei mir ist jetzt meine liebe Kollegin Anke Lewicke, zu der ich kurz sagen muss, dass sie wirklich eine Festivalbesessene ist. Und das geht ja auch. Also wenn Sie von einem Festival zum anderen fahren, Sie können das ganze Jahr über unterwegs sein. Es gibt so viel auf der Welt. Ganz aktuell war sie in Lübeck bei den Nordischen Filmtagen, ist direkt von dort, von Lübeck aus hierher gekommen. Herzlich willkommen, liebe Anke. Ja, schön, dass ihr mal klatscht. Für diese Festival-Enthusiastin und auf dieser Weltkarte, ich könnte noch viele andere Festivals nennen, wo du bist, ist aber Cottbus schon ganz wichtig und du fährst immer wieder gerne hierher. Warum eigentlich?
Ja, warum eigentlich? Also erstmal, weil das Festival ja so diese tollen blauen Linien hat. Ich bin ja total orientierungslos und auch nach 10 Jahren finde ich so durch diese blauen Striche durch die Stadt immer ins Kino. Also ich kriege eine Orientierungshilfe und ich glaube, im übertragenen Sinne fahren wir auch wegen einer Orientierungshilfe hierhin. Natürlich wollen wir, und das hört sich immer so banal an, aber wenn man hier zum Osteuropäischen Festival fährt, möchte man doch natürlich auch gerne wissen, boah, wie sieht der Alltag in den Ländern aus? Was sind das für Geschichten? Was bewegt und was beschäftigt die Menschen? Also deshalb fahre ich schon hierhin, du ja vielleicht auch. Und nun ist es ja unsere Aufgabe, diese ganzen Geschichten, die wir hier so sehen, zu strukturieren, zu beurteilen und sonst was. Und da ist mir in diesem Jahr eben aufgefallen, dass unheimlich viele Regisseure auf Genre zurückgreifen. Und das finde ich eben ganz interessant. Genre ist ja einerseits immer ein bisschen interessant, aber es muss dann hier eben auch der Versuch sein, die Spannung nicht aus Genreversatzstücken zu holen, sondern aus der Realität in den jeweiligen Ländern. Also das Genre ist mir aufgefallen. Und dann der Rückblick in die Geschichte. Also dass unheimlich viele Filme in den 1980er, 1990er Jahren drehen und als würde man so vielleicht verdrängte Geschichten, Kapitel aufschlagen wollen, aber dann eben auch Geschichten, die vielleicht damals gar nicht gedreht werden konnten und die man jetzt im Nachhinein erzählen kann, um so nochmal auch andere Perspektiven auf die Historie so aufmerksam zu machen.
Also vielleicht mal zum Genre, um darauf zurückzukommen. Da haben wir zum Beispiel aus Polen den Film It Came from the Water, ist ein Zombiefilm, ein richtiger Zombiefilm mit all dem, was zu so einem Zombiefilm gehört. Erzählt aber eben gleichzeitig, Anke, und das ist ja der Reiz auch beim Genre-Kino, sehr viel vom aktuellen Leben, von der Gesellschaft, von Arm und Reich, von sozialen Unterschieden auf der Grundlage eines ganz klassischen Zombie-Films. Und solche Beispiele hatten wir mehrere. Eine Dystopie hatten wir zum Beispiel aus Makedonien. M, das war ein düsterer Film, eine Zukunftsprognose und so. Also solche Filme erzählen ja immer was vom Zustand, vom Ist-Zustand der Gesellschaft.
Ja, auf alle Fälle, wenn ich den polnischen Film nehme, dann lernt man da eine Jugend kennen, die eigentlich total orientierungslos ist. Ja, das ist eine Jugend, die schon unheimlich viel so hat. Aber da gibt es dann eben den Vater, so einen Großkapitalisten, der irgendeine Gift in die Ostsee verklappt. Und wer dann von der Ostsee was trinkt, verwandelt sich in einen Zombie. Und ich muss sagen, die Überlebenden in diesem Zombie-Kampf, die sind unheimlich stylisch. Also da kommt dann so eine Jugendkultur auch wieder hoch. Also auch in der Verteidigung. Und es gibt vegane Zombies.
Ja, das fand ich besonders schön.
Ganz interessant. Also, aber man kriegt natürlich bleiben wir mal, das hört sich jetzt so unappetitlich an, dieses Zerfleischen, das sagt ja auch was über eine Gesellschaft und eine Stimmung in der Gesellschaft auf. Und genauso ist es in dem Film aus Mazedonien M. Das ist dann die Perspektive eines kleinen Jungen, der mit seinem Vater im Wald lebt, weil die Menschheit sich quasi eigentlich schon zerfleischt, vernichtet hat. Und was er dann erlebt, wie der Vater ihn verteidigt, also welche Gewalt er eigentlich mit ansehen muss und wie ihn das verändert und wie er versucht, trotzdem als Kind seinen unschuldigen Blick zu bewahren. Also das finde ich schon ganz spannend.
Und noch ein Wort, Anke, zum zweiten großen Thema, das du angeschlagen hast, nämlich dieser Rückblick auf die 90er oder noch früher. Auch das sehen wir schon seit ein paar Jahren übrigens. Viele Filme, auch aus der Ukraine zum Beispiel, schauen auf die 90er Jahre, versuchen zu ergründen, wie sind wir das geworden, was wir heute sind. Forever, Forever, ein Film, der schon in Venedig lief. Hier im Wettbewerb macht das Imago aus Polen, da geht sogar noch ein bisschen mehr in die 80er zurück. Also Solidarność kommt da hoch. Was meinst du, warum machen die Leute das? Warum schauen die heute so genau zurück?
Ja, bleiben wir doch bei Forever, Forever. Also da trifft sich ja Geschichte und Genre. Das ist ja eigentlich ein klassischer Coming-of-Age-Film. Und die Regisseurin war ja auch bei dir hier. Und die hat uns doch eben gesagt, ja, boah, in den 90er Jahren, da gab es für mich, als ich Jugendliche war, kein Role Model auf der Leinwand. Ich musste US-amerikanische Teenie-Filme sehen und die hatten nichts mit meiner Lebenswirklichkeit zu tun. Und deshalb geht sie jetzt in diese Lebenswirklichkeit zurück und das ist einfach eine düstere Stimmung da in den 1990er Jahren in der Ukraine, obwohl die Gesellschaft ja eigentlich im Umbruch ist und das Düstere spiegelt sich eigentlich auch in den Bildern wieder. Also es sind so richtig dunkle Bilder, spielt viel auch nachts, es gibt kaum Licht. Ja, und diese Jugendlichen, die wollen eben das machen, was alle Jugendlichen haben, erstens Sex, Flirten und. Aber gleichzeitig sind sie unheimlich aggressiv miteinander. Also es gibt Demütigungen, es gibt Missbrauch und man kriegt das zwar nicht auserzählt, aber man spürt einfach, dass die Stimmung in diesem Land das Verhalten der Jugendlichen doch einfach auch beeinflusst. Und das finde ich so mit einer Handkamera ziemlich eindrücklich erzählt. Also der Film ist immer ganz dicht bei den Protagonisten und Protagonistinnen.
Also der wurde abgedreht vor dem Krieg, aber die ganze Postproduktion fand dann im Krieg statt. Und zwar auch dank von Co-Produktionen, hier in dem Fall waren es die Niederlande, sonst wäre der Film überhaupt nicht entstanden. Gilt für viele Produktionen aus der Ukraine, die brauchen eben wirklich ganz dringend Partner, internationale Partner. Anke, erstmal vielen Dank. Zwei wichtige Themen haben wir hier schon angeschlagen, die das Festival wirklich sehr beherrscht haben, nämlich Genre und Vergangenheit. Zum Ende der Sendung werden wir dann beide fröhlich spekulieren und dann entscheiden, wer die Lubinas heute Abend zu bekommen hat und wer nicht. Danke dir bisher, danke. Jetzt bei mir mein geschätzter Kollege Jörg Taschmann. Hallo erstmal, lieber Hallo, Jörg. Der übrigens hier bei diesem Festival viel zu tun hat. Übersetzer, du sprichst ein, du bist also einer, der mit dieses Festival am Laufen hält. Schönen Dank, dass du ein bisschen Zeit jetzt für uns hast, um über einen Film zu reden, den jeder sehen kann, der nämlich im Kino um die Ecke angelaufen ist. Ein eindrucksvolles Werk aus Frankreich und sehr aktuell, wie ich finde, auf eine merkwürdige, auch erschreckende Weise. Mein Sohn, der Soldat, ist ein französischer Film, der erinnert an ein ganz dunkles Kapitel der französischen Kolonialherrschaft in Afrika. 200.000 Afrikaner mussten nämlich auf der Seite der Franzosen im Ersten Weltkrieg mitkämpfen. Regisseur Mathieu Wattpied macht aus diesem Stoff eine Familiengeschichte über einen von Omar Sy, also ein Superstar aus Frankreich, gespielten Vater, der sich freiwillig für den Krieg in Europa meldet, um seinen Sohn zu retten. Jörg, du hast ja diesen Film angesehen und eben auch mit dem Regisseur gesprochen. Sehr erfolgreicher Film in Frankreich übrigens. Dieses Werk, da gewichtet der Regisseur ja die persönliche Geschichte im Kontext des Ersten Weltkrieges. Also er verbindet beides, Familiengeschichte und die große Historie.
Ja, und der Film fängt ja fast noch idyllisch an in einem afrikanischen Dorf im Senegal. Und dann plötzlich wird an ein Kolonialverbrechen erinnert, nämlich weiße französische Soldaten machen dann 1917 regelrecht Jagd auf die jungen Afrikaner, die versuchen zu fliehen, die immer Angst haben, dass diese Häscher kommen. Mhm. Und dabei erwischt es eben den jungen Tierno und seinen Vater Bakary, den spielt eben Omar Sy, sehr beeindruckend, wie ich finde, sehr zurückgenommen, sehr viel ernsthafter natürlich, als man ihn sonst so kennt. Und der will den Sohn retten. Das heißt, der will plötzlich selbst nach Frankreich und da treffen sie dann erst wieder aufeinander, also in diesen Schützengräben, weit, weit von ihrer Heimat entfernt. Und der Tierno hat sich da schon ein bisschen eingelebt, der kann auch Französisch. Es gibt auch so einen weißen Vorgesetzten, der ihn anscheinend schätzt, zumindest gleich berechtigt behandelt. Und so ohne weiteres will der jetzt gar nicht mehr fliehen, wie sich sein Vater das irgendwie fast idealistisch vorgestellt hat. Und da haben wir einmal diese französische Geschichte. Der Krieg wird allerdings nicht so in den Vordergrund gerückt. Aber er ist natürlich Teil, er ist natürlich immer präsent. Und ich finde, dass es ganz gut gewichtet ist.
Wir werden diesen Hauptdarsteller auf der ganzen Welt, übrigens ist das so, ja immer verbinden. Omar Sy mit Ziemlich beste Freunde. Er hat noch viele, viele andere tolle Sachen gemacht. Aber das ist der Film, mit dem ist er so berühmt geworden. Was meinst du, der Film ist ja so unglaublich erfolgreich. Wie gesagt, 1 Million Franzosen haben ihn schon gesehen. Liegt das jetzt nicht zuletzt auch an diesem Superstar, an diesem ja auch sehr sympathischen Darsteller? Oder ist es vielleicht doch auch so, historisch gesehen, dass die Franzosen bei der Aufarbeitung ihrer eigenen kolonialen Vergangenheit vielleicht schon ein bisschen weiter sind?
Sie sind, glaube ich, mittlerweile etwas weiter gekommen, obwohl das ja jahrelang, jahrzehntelang gar nicht funktioniert hat. Wenn man sich diesen Algerienkrieg anschaut, die Schlacht um Alger war ein Film, der war in Frankreich jahrelang verboten. Den durfte man gar nicht zeigen. Und um auch sie aber mal ganz anders zu sehen, glaube ich, das spielt schon eine gewisse Rolle. Außerdem spricht er einen senegalesischen Dialekt, kein einziges Wort Französisch in der Originalfassung. Und das ist bestimmt ein Grund, aber ich glaube, man interessiert sich mittlerweile auch für die eigene Geschichte. Und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, viele Franzosen stammen ja aus der Migration, sind ja auch ursprünglich mal die Eltern zumindest aus Afrika kommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch eine Zielgruppe war, die das ganz stark sehen wollte. Wo kommen wir eigentlich her? Und interessanterweise war die Finanzierung für diesen Film kein Problem, wie mir der Regisseur erzählt hat.
Non, il y a eu aucun problème.
Es gab kein Problem bei der Finanzierung. Die Kreativen und die Co-Produzenten, auch die TV-Sender und die Gesellschaft Gaumont, alle, die den Film unterstützt haben, zogen alle an einem Strang und waren sofort bereit, für diesen Film auch Geld zu geben. Das ist schon deshalb bemerkenswert, weil der von Omar Sy verkörperte Held des Films ja kein Französisch spricht, sondern seine Muttersprache Poulard. Das war eine sehr schöne Überraschung und ein Zeichen dafür, dass es in Frankreich ein Bewusstsein dafür gibt, solche Geschichten zu erzählen.
Was auch ein großer Unterschied zu uns ist, wir reden natürlich mehr über den Zweiten Weltkrieg. Also der ist für die Deutschen natürlich der Weltkrieg. Bei den Franzosen ist es etwas anders. Der Erste Weltkrieg spielt dann eine ganz große Rolle in der Literatur, in der Kunst, aber auch im kollektiven Bewusstsein, Jörg. Und wenn man über Kriegsfilme, gerade über den Ersten Weltkrieg redet, hat man bestimmte Bilder im Kopf. Die sind inzwischen geprägt, geht ja auch weiter bis hin zur Netflix-Produktion, im Westen nichts Neues. In welchen Bildern erzählt der Regisseur, der ja auch als Kameramann gearbeitet hat, er ist ausgebildeter Kameramann, nicht für diesen Film, welche Bilder findet er für den Krieg?
Ja, er war ja Kameramann in Filmen von Jacques Audiard, aber eben auch Ziemlich beste Freunde. Daher kennt er eben auch Omar Sy. Daher gibt es auch dieses lange Projekt zwischen den beiden, was schon viel, viel länger entstanden ist. Und ich finde, er setzt eben nicht auf solche voyeuristischen Schreckensbilder, wie zum Beispiel im Westen nichts Neues, der eigentlich nur eine einzige Schlachtenplatte war. Und dieser von Omar Sy gespielte Vater kommt an die Front, sieht so einen Wagen voller toter Soldaten und man spürt diese Angst, oh Gott, was ist, wenn mein Sohn mit dabei ist? Aber das ist natürlich eine ganz andere Metapher, als immer nur stur mit der Kamera so die Schrecken, Explosionen und zerfetzten Leiber zu zeigen. Das macht dieser Film Gott sei Dank nicht, wie ich finde. Aber es gibt schon auch Kriegsbilder. Es ist nicht, dass der Krieg ausgeblendet wird, aber es gibt eben auch Momente der Ruhe. Wie gesagt, der Film fängt in Afrika in einem Dorf an, fast idyllisch. Umso drastischer ist eben dann auch der Schock durch diesen Krieg.
Mein Sohn, der Soldat, ein neuer Film aus Frankreich, bei uns im Kino ganz regulär zu sehen. In Frankreich ein Riesenerfolg, bei uns könnte er es auch werden. Nicht zuletzt durch den überragenden Hauptdarsteller Omar Sy. Für uns gesehen hat diesen Film Jörg Taschmann, bei dem ich mich herzlich bedanke und dem ich jetzt noch ein schönes Festival wünsche. Ein arbeitsreiches natürlich, aber auch ein schönes. Dank dir.
Danke, Knut.
Bei dem folgenden Film habe ich bemerkt, wenn ich Leuten davon erzähle, dass die nach einer Weile immer fragen, ist das jetzt wirklich ein Dokumentarfilm? Oder erzählst du mir von einer verrückten Hollywood-Variante? Ist das vielleicht ein Spielfilm mit tollen Schauspielern und Schauspielerinnen? Dann sage ich immer, nein, es ist ein Dokumentarfilm. Und zwar ein Dokumentarfilm eines Mannes, der schon sehr erfolgreiche Kinodokumentarfilme gemacht hat. Ich denke mal, die Schule auf dem Zauberberg, das war so ein richtiger Arthouse-Dokumentarfilm-Kinohit. Jetzt ist also sein neuer Film Miss Holocaust Survivor. So heißt dieser Film, so heißt auch dieser Wettbewerb. Und ich freue mich sehr, dass er bei uns ist. Deutscher Regisseur mit polnischen Wurzeln, also passt auch wunderbar jetzt hier nach Cottbus zum Festival des osteuropäischen Films. Aber der Film ist im Kino zu sehen, Radek Vegežin. Herzlich willkommen erstmal, schön, dass du mal wieder bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, alle Jahre wieder.
Ja, genau. Bei diesem Schönheitswettbewerb, vielleicht der ungewöhnlichste der Welt, habe ich auch gemerkt, den gibt es schon eine ganze Weile. Hab da mal geguckt, also steht im Netz auch was drin, wird auch berichtet über die Siegerinnen. Das sind ja Frauen natürlich, ältere, teilweise sehr alte Damen. Aber wie bist du darauf gestoßen, dass es einen Schönheitswettbewerb gibt, um das nochmal deutlich zu sagen? haben für Holocaust-Überlebende. Das ist die Bedingung. Man muss den Holocaust überstanden haben und dann kann man bei diesem Wettbewerb mitmachen.
Eine gute Bekannte hat mich drauf gestoßen und zwar über einen Artikel im Guardian, im englischen Guardian, der von diesem Wettbewerb berichtet hat. Und da dachte ich, als ich den Artikel gelesen habe, was für eine großartige Idee für einen Dokumentarfilm. Hat bestimmt schon mal jemand gemacht. Und dann habe ich recherchiert und es wurde ein Kurzfilm darüber gemacht, aber halt noch kein Langdokumentarfilm. Und dann habe ich als nächstes mir ein Ticket gebucht nach Tel Aviv und bin hoch nach Haifa gefahren und habe die Damen kennengelernt.
Also es ist ein Altersheim. Die meisten Frauen, die da mitmachen, kommen aus diesem Altersheim, ne, in Haifa. Und da werden also die Frauen auch umsorgt. Sie werden schön angekleidet. Sie werden für diese Konkurrenz dann auch vorbereitet. Und das ist auch die Struktur deines Films, nicht? Du bist immer bei den Probentagen dabei, begleitest die Frauen. Wir müssen natürlich über das Wesen dieses Wettbewerbs reden, weil man schluckt schon erstmal und sagt sich, was ist das für eine Bedingung? Man muss den Holocaust überlebt haben, um mitzumachen. Dass sehr alte Frauen eine Schönheitskonkurrenz mitmachen, finde ich jetzt nicht weiter irgendwie bemerkenswert. Warum nicht? Die sind auch sehr schön übrigens. Das sind wunderbare Frauen. Aber diese Holocaust-Bedingung ist schon seltsam.
Ich glaube, es geht so ein bisschen zurück auf die Genesis des Wettbewerbs. Der Wettbewerb ist erdacht worden, zu gleichen Teilen einmal von dem Mann, der dieses Heim gegründet hat und leitet, und zum anderen von einer israelischen Traumatherapeutin, die jeden Tag mit Holocaust-Überlebenden arbeitet. Und die haben sich überlegt, was können wir für die Holocaust-Überlebenden machen, damit sie sich wenigstens für einen Abend ein kleines bisschen schön fühlen und gleichzeitig auch das Leben feiern. Also das ist das sehr, sehr Wichtige bei diesem Wettbewerb. Hier geht es nicht darum, wer die tragischste Holocaust-Geschichte überlebt hat, sondern wer hat danach das beste Leben gehabt, das meiste aus seinem Leben gemacht. Und das ist das, worauf es ankommt. Und das ist das, was letztlich auch, wenn man so will, prämiert wird. Wobei, ganz ehrlich, bei dem Wettbewerb kommt es nicht darauf an, wer Erste, wer Zweite, wer Dritte wird. Ich glaube, das wird auch ganz klar.
Das wird klar. Im Mittelpunkt steht ja auch eine ganz wunderbare Protagonistin. Also du protestierst mehrere Leute, aber vor allem Rita ist eben natürlich so der Star des Films, finde ich. Auch in ihrer Erscheinung sehr würdevoll, sehr selbstbewusst. Hat eine schreckliche Geschichte. Das sind ja alles Kinder gewesen, ist ja klar. Monatelang, kann man sagen, versteckt gelebt, in so einer Höhle. Also es berührt einen sehr. Und ich finde es so ergreifend, wie ehrlich sie ist, wie sie auch erzählt davon und wie man immer wieder merkt, sie lässt diese Trauer ja auch zu, auch vor der Kamera. Das ist nicht irgendwie so ein Wegwischen, sondern das ist Teil ihrer Existenz, ihrer Identität auch.
Auf jeden Fall. Und das ist etwas, was ich relativ spät im Prozess gemerkt habe, dass es sehr unterschiedliche Arten gibt, mit diesem Trauma oder mit diesen Traumata umzugehen. Ihr Selbstverständnis generiert sich zum Teil daraus, dass sie diese Geschichte erzählen, dass sie diese Geschichte weitertragen. Und es gibt welche, wie Tova, die andere Protagonistin, die jahrzehntelang nichts erzählt hat oder so gut wie nichts erzählt hat darüber. Und für die das so eine Art Modus operandi oder ein Überlebensmodus war, eben abzuschließen, damit nichts davon zu erzählen. Aber wie das bei alten Menschen in der Regel ist, wenn man Zeit hat, kommen die Traumata wieder hoch. Das ist die Regel, nicht die Ausnahme.
Die Kinder sind groß, die Enkel sind schon groß. Man hat, wie du sagst, mehr Zeit und das wird im Film auch erzählt. Und es wird eben auch durch deine genaue Beobachtung gerade so in ganz kleinen Details klar, was geschehen ist. Also wenn sich gerade Tova, die hat richtig Power, ne, wenn die sagt, ich stelle mich ans Buffet nicht an, ich stelle mich nie wieder irgendwo nach Essen an. Das habe ich im KZ gemacht, da gab es wässrige Suppe. Also da läuft es am kalten Rücken runter. Das ist ein kleines Detail, na gut, dann bringen wir dir das Essen. Aber was sagt so ein Detail? Ich denke, das ist in deinem Film auch ein wichtiges Prinzip, in dieser alltäglichen Beobachtung den Spiegel, den Widerhall des Grauens zu finden.
Absolut. Das war eine der Sachen, auf die es mir von Anfang an ankam oder auf die es mir ankommt, ist, dass ich die Holocaust-Überlebenden als, ich weiß, das klingt jetzt seltsam, aber als echte Menschen darstelle, als echte Frauen. Dass es eben nicht nur Talking Heads sind, die von ihrem Holocaust-Leiden berichten, sondern ich glaube, und das geht ein bisschen darauf zurück, warum ich auch diesen Film überhaupt mache, wenn wir die Verantwortung ernst nehmen, dass wir kommenden Generationen und aktuell unserer jungen Generation das Thema Holocaust-Verantwortung nahebringen wollen, dann müssen wir dafür Formen finden, die sie auch ansprechen. Und gerade das war eine der Sachen, wo ich dachte, Schönheitswettbewerb, also ein Vehikel, was eigentlich nur für äußere Schönheit steht, darüber eine Geschichte von innerer Schönheit zu erzählen, das ist vielleicht etwas, wo ich auch ein, zwei, drei junge Menschen ins Kino bekomme.
Als ich den Film gesehen habe, habe ich nochmal begriffen und wirklich verstanden, Israel ist für diese Leute gegründet worden. Das war ihre sichere Heimstatt und es sind auch Holocaust-Überlebende ermordet worden, jetzt von der Hamas. Also dieses Gefühl von Sicherheit in einer schwierigen Region, das ist jetzt auch verschwunden. Also man sieht den Film vielleicht auch du mit anderen Augen heute.
Absolut. Ich glaube, dass die aktuellen Geschehnisse uns vor Augen führen und vor Augen führen müssen, welches Privileg wir haben, dass wir in einem sicheren Land zu einer sicheren Zeit aufgewachsen sind. Und ja, dieses Land ist für genau diese Menschen gegründet worden. Und es obliegt uns auch, dafür zu sorgen, dass diese Menschen in Sicherheit und in Würde altern können.
Das sehen wir in diesem Film. Dabei denken wir nach, wenn wir diesen Film sehen. Wir sehen aber vor allem auch kraftvolle, wunderbare, sehr starke, schöne Frauen, die sich eben auch mit ihrer Schönheit präsentieren, mit ihrer Lebensgeschichte präsentieren. Und wir wollen auch nicht vergessen, Radek, es sind die Letzten. Es sind die Letzten, die noch authentisch berichten können über das, was sie erlebt haben. Und wir danken dich ganz herzlich. War schön, dass du mal wieder bei uns warst, Radek. Dein Film Miss Holocaust Survivor ist jetzt im Kino zu sehen. Ich danke dir sehr.
Vielen Dank.
Wir wollen reden über Totem, einer der schönsten Filme der Berlinale, der jetzt ins Kino gekommen ist, auch die mexikanische Oscar-Einreichung. Und es ist die Geschichte einer letzten großen Feier. Jeder weiß, es wird der letzte Geburtstag sein in diesem großen Haus vom jungen Maler Toner, der schwer erkrankt ist, der an Krebs sterben wird. Und nun erleben wir so einen Sturm der Fürsorge, eine große Aufregung, eine große Geschäftigkeit. Gedreht im ganz intimen Format 4:3, entfaltet dieser Film der 1982 geborenen Regisseur und Autorin Lila Aviles eine ganz wunderbare, vielschichtige Familiengeschichte, immer gesehen mit den Augen der kleinen Tochter. Ich habe mich bei der Berlinale unterhalten mit der Regisseurin und wollte erst mal wissen, warum sie sich entschieden hat für diese kammerspielartige Inszenierung, also für die Geschichte eines Tages in einem Haus.
Soy como de esas directoras que no me gusta tanto contar la anécdota, ¿no?
Also ich bin keine Regisseurin, die jetzt gerne irgendwelche Anekdoten oder bekannte Geschichten erzählt. Die meisten Geschichten sind schon erzählt worden, aber was mich interessiert, sind ganz bestimmte einschneidende Momente. Das ist der Tod, der biologische Tod, aber auch, wie soll man das nennen, diese Situation, in denen ganz radikaler Wechsel eintritt. Das sind die Sachen, die mich sehr interessieren.
Momentos que detonan que algo cambia, ¿no?
Das sehen wir im Film ja auch. Wir haben einen relativ jungen Mann noch, also er ist Vater, ist ein Künstler, ein Maler, Trona ist sein Name, und es wird der Geburtstag vorbereitet. Das ist also ganz klar, das wird wahrscheinlich sein letzter sein. Er ist schwer krank, alle wissen, er wird sterben. Und jetzt kümmern sich alle sehr darum, dass es ein wunderschönes, großes Fest wird. Und ich fand so schön, wie du es erzählst, Lila, dass jeder auch sehr tapfer ist. Also gerade diese kleine Tochter, die ja im Mittelpunkt steht, die das vorbereiten will, das sind Menschen, die mit einer großen, ja, mutigen Haltung den Tod auch annehmen von diesem Mann. Woher kommt diese Haltung?
Pues yo creo que en esos momentos que uno es frágil, ¿no?
Also ich glaube, wenn ein Mensch wirklich sehr zerbrechlich ist in dieser Situation, dann sind wir ihm auch sehr nahe. Komischerweise auch, wenn wir ihm jetzt gar nicht nahe sind, rein räumlich, aber er ist uns präsent, und darum geht es ja auch in dem Film. Und ich wollte auch, dass wir zurückkehren in dieses Haus, dass er auch in dieses Haus zurückkehrt, seiner Kindheit alles. Und wichtig war mir eben diese Interaktion auch. Wie reagieren alles? Und diese Atmosphäre, das aufzubauen, das war mir wichtig.
Con los vínculos.
Was ich auch so gut beobachtet finde, ist ja auch dieses Vorbereiten der Party, das hilft ja auch. Also alle sind immer beschäftigt. Also es ist immer richtig was los da. Und deshalb denke ich mir, damit hilft man sich ja auch über seine Trauer hinweg, wenn man so geschäftig ist.
Yo creo que es la belleza del ritual.
Also ich glaube, das ist die Schönheit des Rituals, die Schönheit auch der Feier. Und das hat ja auch mit dem Ganzen, was wir jetzt hier um uns haben, zu tun, oder auch mit dem Theater. Das heißt, es gibt einen Satz, der hat mir immer sehr gut gefallen. Das heißt, sich erinnern heißt auch Dankbarkeit zeigen. Das machen wir letztendlich in so einer Situation, in so einer Feier. Das machen wir aber auch mit Kino und mit Theater. Und das ist letztlich auch der ursprüngliche Sinn dahinter.
El regresar, ¿no?
So, Rituale helfen uns ja, das sieht man in diesem Film ja auch. Nun hast du dich ja entschieden, diese Geschichte aus der Sicht des kleinen Mädchens zu erzählen, also der Tochter. Was gibt dir das, diese Perspektive? Es hätte ja auch die Perspektive der Frau sein können oder von nahen Verwandten. Der Vater spielt durchaus eine große Rolle, der Vater des Malers, aber das Mädchen steht im Mittelpunkt.
Pues porque viene de algo profundo.
Ja, das ist was, glaube ich, ganz Tiefes, dieser kindliche Blick, wobei es mir eben auch ging, um zu zeigen, wie das dann auch das Zusammenspiel ist in diesem. Der Vater ist sehr, sehr wichtig, die Beziehung ist sehr wichtig, aber es ist letztendlich ja auch gut eine Feier, wo dann ja auch gelacht wird, auf eine Weise.
Y pues así se gestó todo.
Das Lachen ist wiederum befreiend auch. Alle warten ja auf dieses große Fest. Und ich kann mir vorstellen, es war auch nicht leicht, das zu inszenieren. Es sind so viele Leute in diesem Haus. Ständig ist irgendjemand unterwegs. Es wirkt zufällig, aber es war sicherlich nicht zufällig. Auch das Fest am Schluss. Also wie war das, sowas zu inszenieren? Eine Feier, bei der jeder ja genau wissen muss, was er tut.
Sí, es complejo, ¿no? Cuando uno
also das ist natürlich sehr, sehr komplex, weil wenn man anfängt zu schreiben, dann ist das alles wunderschön und es klappt auch alles ganz hervorragend. Aber in dem Moment, wo es dann anfängt mit dem Dreh, und ich weiß noch bei meinem ersten Film, als ich mit der Hauptdarstellerin dann zusammen, wir haben das Casting gemacht und wir saßen und sahen die ganzen Fotos von allen, die in Frage kommen. Und es gab so einen Moment, wo ich dachte, Gott, warum habe ich das überhaupt angefangen?
No lo sé. A veces yo filmo de una forma muy intuitiva.
Das ist natürlich auch schwierig, aber ich bin eigentlich so, dass ich sehr auf mein Bauchgefühl auch höre und ich kann also auch sehr den Leuten sehr viel Freiheit lassen. Das ist alles, weil manchmal habe ich das genaue Gefühl und dann kann ich so pedantisch sein, dann will ich aber genau das haben. Aber das hängt, wie gesagt, ich bin da intuitiv.
Pedantisch sind sie dann auch. Jetzt haben wir ja einen schönen Umstand, dass durch diese Feier mit so einer Leichtigkeit wir sehr viel erfahren über diese Menschen. Es ist ja auch eine Familiengeschichte, die du erzählst. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass das wunderbare Schauspieler sind, dass mit sehr viel Wärme spielen. Also dass einmal Mateo Garcia Elizondo ist der Vater und die Tochter ist ein kleines Mädchen. How old is she? Also bei Naima Senties. Das ist eine große psychologische Herausforderung für sie. Also zu spielen, dass sie weiß, ihr Vater stirbt, dass sie ihm alles nochmal geben will, dass sie nochmal die ganze Zärtlichkeit der Tochter zeigen will. Also es ist eine ganz große Leistung.
Sí, lo que es muy lindo, ¿no?
Also sie hat sowas, das ist unglaublich, ich nenne das so göttliche Reife. Und man merkt ja einfach an, sie kann, obwohl sie natürlich ein Kind ist und ihr Universum hat, das ist alles völlig klar, aber sie hat was, was sie befähigt, auch dann mit Erwachsenen wunderbar zu sprechen, das zu verstehen, zuzuhören und eben auch zu sprechen. Ganz reif manchmal. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie sehr viel mit ihren Großeltern zusammen ist. Ich weiß es nicht, sie ist ja neun Jahre alt jetzt. Während der Dreharbeiten war sie 8 und eigentlich im Film ist sie ja eine 7-Jährige dann.
Also es ist wirklich sehr beeindruckend und führt mich jetzt zu einer letzten Frage. Du bist ja selber auch noch sehr jung, eine junge Regisseurin. Du machst einen Film über den Tod, über den Abschied, den man nehmen muss. Eine Geburtstagsfeier, die auch gleichzeitig der Beginn einer letzten Reise ist. Hat sich beim Nachdenken darüber bei dir auch etwas verändert?
Sí, ferozmente. Es así, ¿no?
Ja, es ist auf jeden Fall. Es hat natürlich auch was mit mir zu tun. Es hat mich auch verändert, dieser Film. Ich habe eine Sache in meinem Leben, ich habe Glück gehabt. Ich bin sehr früh Mutter geworden und das hat mich geprägt, das hat vieles verändert, das hat diese Geschichte beeinflusst und natürlich auch gestern, es war einfach wunderbar, meine Tochter war da, das hat mir doch nochmal so das Herz zusammengedrückt.
Übersetzt hat dieses Gespräch für uns unser lieber Kollege Wolfgang Hamdorf. Totem ist jetzt im Kino zu sehen, ein Film über das Miteinander der Generationen, der Freunde, der Verwandten, zusammengehalten von dieser großen Sorge und von der unterdrückten Trauer. Ein sehr menschlicher Film über Abschied und Erinnerung, über den Wert des Lebens. Totem jetzt unbedingt im Kino ansehen. Radio 1 live aus der Stadthalle hier in Cottbus vom Festival des osteuropäischen Films. Heute Abend werden die Preise vergeben. Wir haben ja schon einiges über den Wettbewerb gehört, werden auch noch mehr hören. Aber wir wollen nicht vergessen, es gibt viele, viele Reihen hier, viele Spezialreihen, viele ganz besondere Angebote. Besonders spannend fand ich in diesem Jahr die Sektion, was von Geschichte übrig bleibt. Da liefen nämlich auch ganz alte Filme, also Der Mann aus Eisen zum Beispiel von Andrzej Wajda, Goodbye Lenin, also Besichtigung von Geschichte, aber eben auch ganz aktuelle Produktionen. Und eine Produktion ist hier zum ersten Mal gelaufen. Ein Film, der hat in Leipzig Premiere beim Dokumentar- und Animationsfilmfestival. Fantastisch, da gehört dieser Film auch hin. Ein Film von einer Regisseurin, von der wir wissen, dass sie bestens Spielfilmelemente, Animation, Dokumentarfilm verbinden kann zu einer ganz eigenen Einheit. Also es ist eine eigene Handschrift, die du geschaffen hast. Ich erinnere mich immer noch gerne an den Film 1917, Der wahre Oktober. Da war diese Meisterschaft schon zu spüren. Und auch in diesem neuen Film erleben wir wieder, was man mit höchst unterschiedlichen Elementen machen kann, wie man hier eine Einheit schaffen kann. In dem Film Johnny and Me, eine Zeitreise mit John Hartwig von Katrin Rothe. Herzlich willkommen, hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist. machen. Und da du ja eben mit Spielfilmszenen arbeitest, hast du hier im Mittelpunkt auch eine ganz wunderbare Schauspielerin, die wir ja von Anfang an irgendwie kennen. Das ist ja so komisch. Durch diesen Film Die Spielwütigen, da haben wir sie erlebt, eben in der Ernst Busch zusammen mit deinen Kollegen, Kolleginnen. Da haben wir die Anfänge erlebt und jetzt erleben wir eben, wie du weiter arbeitest und spielst und hier in der Hauptrolle bist und deshalb auch sofort so ein Gefühl von Vertrautheit erzeugst. Das ist deine große Kraft natürlich. Herzlich willkommen, Stefanie Stramlers bei uns. Hallo, hallo.
Danke, hallo.
Und ich muss dazu sagen, die Beine, das seht ihr jetzt natürlich nicht, haben so Ohrringe und die sind in Scherenform, eine richtig kleine Schere. Das hat ja auch einen Grund. Also die Beine stehen auch symbolisch gewissermaßen für diesen Film, weil die Schere war ja ein wichtiges Instrument für John Hartwig. Wir sollten gleich mal sagen, was ihn seine Kraft ausmacht, seine Schönheit. Ich bin aufgewachsen mit seinen Arbeiten. Das gehörte zum Kunstunterricht wie Käthe Kollwitz, Otto Nagel. Das waren so auch Vorfahren gewissermaßen der sozialistischen Kunst in der DDR. Was ist die Faszination, die von John Hartwig ausgeht?
Naja, John Hartwig hat sowas wie Memes vor 100 Jahren gemacht. Also er hat mit Fotos, Fotosatire gemacht und er hat das so ein bisschen als Nachrichten gesehen. Also er wollte aufklären mit seinen Bildern und hat das auch mit Humor gemacht. Also so eine kurze Message, ein Foto und eine Aussage damit erzeugt und damit auch viele Menschen erreicht. Also er hat dann er hat mit einer Dada-Kunst angefangen in den 20er Jahren und ist dann in den 30er Jahren zu so einem größten Antagonist von Hitler geworden. Also er hat gegen die Militarisierung total gegen diese Kriegsvorbereitung und gegen Hitler Fotosatire gemacht und gekämpft. Also er hat mit Bildern gekämpft. Er wollte diese Machtergreifung der Nationalsozialisten verhindern.
Das sind großartige Arbeiten, manchmal ganz einfach. Nicht? Man schaut hin, wie so ein Plakat, das sind ja oft Plakate. Geniale Montagen, plötzlich begreift man gesellschaftliche Zusammenhänge bei ihm. Er hat auch Buchumschläge gemacht, Malik Verlag von seinem Bruder. Tucholsky hat man so schön gesagt, wenn ich nochmal auf die Welt komme, möchte ein Umschlag sein, Malik Verlag, toll. Stefanie, ist das nicht einfach ein Biopic über ihn? Hätte man auch machen können, dann wäre es konventionell und informativ geworden, sondern es ist wirklich auch ein Spielfilm, in dem du die Hauptrolle spielst als eine Künstlerin, die ja Verwandte von ihm ist im gewissen Sinne, also eine Kollegin, aber in einer tiefen Krise. Was ist los mit ihr?
Also ja, sie ist in einer künstlerischen Krise und sie hat das Gefühl, nur noch zu funktionieren und irgendwelche Sachen zu erfüllen, die nicht mehr ihr sind. Und sie wird auch von der Ausstellung mit John Hartwig in der Akademie der Künste in den Zeittunnel gerissen und ist dann plötzlich in der Werkstatt, fängt an, die Schere in die Hand zu nehmen und dann entsteht einfach das Kopfkino, also das ganze Leben mit John Hartwig und da entsteht eine Freundschaft und fast sogar auch eine Liebesgeschichte.
Also was ist das für eine Idee, so einen Mann herzunehmen, der auch eine Ikone ist? Also du entzauberst ihn nicht, aber du nimmst ihn runter vom Sockel, finde ich, durch diese Art des Erzählens. Er ist immer als kleine Figur aus Papier auch immer dabei. Wir sehen ihn immer wieder. Wir erfahren auch viel aus seinem Leben, muss man auch sagen. Das ist schon auch eine biografische Erzählung. Aber warum diese Idee, ihn quasi durch Stefanie in die Gegenwart zu holen?
Ich wollte ihn in die heutige Zeit holen und ich wollte irgendwie einen Dialog, also ich wollte, was sagt er uns heute, der John Hartwig? Es ist einfach doch lange her und die Zeit heute ist eine andere. Also wir leben in einer Bilderflut und in einer Filmflut, wo ich dachte, es muss noch dichter sein im Film. Also wir haben vielleicht die Zeit nicht mehr nach dem Film ganz lange nachzudenken. Da kommt schon der nächste Film, die nächste Serie. Also dachte ich, das muss alles in den Film. Also ich wollte einfach diese spannenden Momente rausnehmen, und auch ansprechen, also es auch, wie sagt man dann, runtersprechen, was heißt das denn, wenn man grafisch arbeitet, also man möchte einen Buchumschlag machen oder so und da kommt der Chef und will was anderes machen, weil es sich einfach nur besser verkauft. Also es ist aber nicht nur, es passt nicht, sondern es ist eigentlich gegen das Thema oder so, also was machst du als Grafiker, als Künstler? Das ist sozusagen eine kleine Entscheidung, die vielleicht ein Grafiker im Leben trifft. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist für heute. Also welche Entscheidungen treffe ich jeden Tag in meiner Arbeit, damit die Welt nicht schlechter wird? Also die Welt eine bessere wird? Aktuell muss man ja fast sagen, oh weia, die Welt darf keine schlechtere werden.
Also wir erleben ihn da als Figur im Dialog auch mit dir, also mit deiner Figur, Stefanie. Und das ist teilweise auch sehr witzig. Aber sie nimmt ihm auch wirklich was von ihm mit. Sie wird vielleicht doch ermutigt, weniger Kompromisse einzugehen. Wir sind alle umzingelt von Kompromissen. In jedem Beruf ist das, glaube ich, so. Aber für sie ist doch diese Figur eine Ermutigung?
Voll und ganz, ja. Also nach diesem, dieser Reise, der gemeinsamen Reise, ist sie wirklich aufgestellt, viel mehr, also mutiger zu sein in ihren Aussagen und eben dieses Funktionieren wirklich über Bord zu werfen und einfach für sich eins und für die Welt, also für sich und auch politisch zu werden.
Eine Frage noch, Katrin, natürlich zur Form. Wir erfahren über seine wichtige Zeit in den 20er Jahren sehr viel Widerstand gegen die Nazis, Emigration, Rückkehr in die DDR, auch voller Konflikte übrigens. Es war ja nicht so, dass diese Ikone konfliktfrei in der DDR leben konnte, aber du erzählst es eben in dieser außergewöhnlichen Mischform, die für dich inzwischen typisch geworden ist. Was bringt es dir gerade hier in dem Falle, glaube ich, ist es ja wirklich eine schöne Methode.
Na, John Hartfield war ein Collagenkünstler und da dachte ich, da mache ich eine Filmcollage.
Genau. Und diese Collage können wir sehen. Danke für die schöne kurze Antwort. Am 25. Januar kommt der Film ins Kino und dann werden wir nochmal ausführlicher darüber reden können und dann können Sie den Film auch alle sehen, können sehen, was für ein großartiger Künstler er war, der hier aber auf eine sehr lebendige, überhaupt nicht feierliche Weise gewürdigt wird. In dem Film Johnny and Me, eine Zeitreise mit John Hartfield von Katrin Rothe mit Stefanie Strömler. Vielen Dank. Hier lief der Film in Cottbus, bald im Kino. Dankeschön.
Ja, vielen Dank fürs hier sein. Danke.
Wie versprochen, wir schauen immer wieder auch in die nächsten Tage, dann natürlich auch im Kino bei Ihnen um die Ecke. Ein ganz besonders wichtiges ist natürlich das Filmmuseum Potsdam und das Filmmuseum, das freut uns sehr, gratuliert uns auch, nämlich 100 Jahre Radio. Ein großes Ereignis, das ja auf vielen verschiedenen Ebenen auch bei Radio 1 begangen wird. Hier gibt es eine sehr sehenswerte und hörenswerte Kooperation mit dem Deutschen Rundfunkarchiv. Grüß ganz herzlich vom Deutschen Rundfunkarchiv einen der Kuratoren dieser hochinteressanten Reihe im Filmmuseum Potsdam Radiogeschichten. Herzlich willkommen, Götz Lachwitz. Hallo.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Lachwitz, es ist eine sehr interessante Reihe, die auch schon läuft, hatte schon begonnen. Vielleicht können Sie mal so die Grundidee beschreiben, im Filmmuseum wohlgemerkt über Radio zu reden.
Als ich überlegt habe, wie man oder mit welchen Beiträgen man nochmal auf die Radiogeschichte aufmerksam machen kann, ist mir eben sehr schnell aufgefallen, dass es oft die gleichen Stoffe sind, die in Radio und Film behandelt werden, dass es oft auch die gleichen Autoren oder Regisseure sind. Und dann war das naheliegend. Und als wir uns dann entschieden haben, mit dem Rundfunkarchiv und dem Filmmuseum zusammenzugehen, war klar, hier soll eben auch ein besonderer Fokus liegen. Und genau, das ist jetzt eben auch das ganz Besondere des Programms, was es vielleicht auch von anderen Jubiläumsveranstaltungen unterscheidet, dass hier wirklich Radio und Film miteinander in den Dialog gehen und gemeinsam wichtige Aspekte aus der 100-jährigen Radiogeschichte in den Blick nehmen.
Dann werden wir das gleich mal konkret beschreiben. Also dieses Zusammenspiel von Film und von Radio, vom Hören und vom Sehen. Denn am 16. um 18 Uhr, also am kommenden Donnerstag, gibt es ein besonders spannendes Programm bei Ihnen, Rundfunk, Propaganda und Widerstand. Denn wir wollen ja nicht vergessen, dass das Radio leider, muss man ja sagen, sehr früh schon ausgenutzt wurde für Propaganda, dann ganz intensiv bei den Nazis. Dieser Begriff Volksempfänger, ich glaube, es ist etwas, was jeder irgendwie auch kennt und was als Symbol auch da steht, eben für die Propaganda von Goebbels. Wie geht jetzt beides bei Ihnen in dieser Veranstaltung zusammen?
Genau, also einmal muss man sich natürlich wirklich an diese schwierige Phase erinnern. Das kann man einfach bei einer Veranstaltung zur Radiogeschichte auch nicht ausblenden, dass 1933 eben nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten sofort auch das Ministerium für Rundfunk und Propaganda gegründet wurde. Der Rundfunk wurde gleichgeschaltet, also den Interessen der NSDAP vollkommen untergeordnet. Gleichzeitig wurde aber wirklich eben das Sendernetz total ausgeweitet. Der Volksempfänger auf den Markt gebracht als sehr, sehr günstiges Gerät, sodass der Rundfunk dann eben auch Verbreitung fand. Naja, und das Programm Radio hören war eigentlich, muss man sich vielleicht als zweiten Punkt dazu nochmal vergegenwärtigen. Technisch gesehen kennt der Rundfunk keine Grenzen. Radio hören war zwar zur NS-Zeit dann in Deutschland, also es war nicht erlaubt, Sender aus dem Ausland zu hören, aber technisch gesehen war es möglich. Und es haben dann eben auch Sender wie der BBC tatsächlich ein deutschsprachiges Programm nach Deutschland hineingesendet. Und der Rundfunk fand sich also auch im Widerstand. Und diese beiden Punkte wollen wir mit diesem Tag zusammenführen.
Ja, also da gibt es zum Beispiel die berühmten Rundfunkansprachen Thomas Mann, ne? Deutsche Hörer, auch liest sich eindrucksvoll. Aber ich bin sehr gespannt, wie das dann auch klingt, gehört. Habe ich es, glaube ich, noch gar nicht, wenn er selber dann auch spricht, seine eigenen großen Texte vorträgt. Aber wie geht es jetzt beides zusammen? Also Sie bringen, glaube ich, sogar alte Radioapparate immer mit bei diesen Veranstaltungen. Man sieht dann aber auch Filme. Man hört was und man sieht was.
Genau, also wir bringen zu jeder Veranstaltung Radioapparate mit. Am 16.11. wird es dann wahrscheinlich wirklich auch ein Volksempfänger sein, damit man nochmal sieht, wie hat das auch ausgeschaut, womit wurde damals Radio gehört. Und wie geht jetzt Film und Rundfunk Hörfunk zusammen. Also es ist tatsächlich so, dass wir uns entschieden haben, die propagandistische Seite, also die NS-Seite, durch Kurzfilme darzustellen, weil es hier wirklich eine relativ breite Überlieferung einerseits von Werbe, andererseits von Agitationsfilmen gibt. Und die Seite, die den Rundfunk im Widerstand zeigt, ist dann hier eben der Schwerpunkt wirklich vom deutschen Dienst der BBC, die so ein bisschen das Gegenprogramm gemacht hat.
Es geht dann weiter, also noch bis zum Ende des Jahres. Wir haben eine Veranstaltung zu Fetzers Flucht. Das ist diese verhinderte Fernseh- und Funkoper von Günter Kunert, bedeutender Autor. Dann Jakob der Lügner, das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht. Da gab es also offenbar schon ein Hörspiel, bevor überhaupt diese berühmte Verfilmung dann in Gang gesetzt wurde.
Ja, also die zwei letzten Abende, die Sie hier hervorheben, das sind, glaube ich, wirklich auch nochmal zwei ganz besondere Abende. Uns war es auch wirklich hier wichtig, dass wir nochmal auf die DDR hervorheben, weil bei anderen Veranstaltungen zur 100-jährigen Radiogeschichte das eben auch öfter mal ein bisschen nur eine kleinere Rolle spielt. Dabei sind hier auch wirklich sehr hörenswerte und natürlich auch sehenswerte Sachen entstanden. Und genau, also die Funkoper und Fernsehoper Fetzers Flucht. Hier wird das Kino im Filmmuseum also nicht nur zum Hörkino, hier wird es dann sogar auch zum Opernsaal. Und Jakob der Lügner ist ja wirklich ein sehr berühmtes Stück, wo das Radio eben auch eine sehr wichtige inhaltliche Rolle spielt. Das ist dann, glaube ich, nochmal eine sehr spannende Abrundung.
Genau, also das Radio löst ja diese ganze Geschichte aus. Ohne Radio gäbe es Jakob der Lügner diese Geschichte überhaupt nicht. Danke auch nochmal für diesen Hinweis. 100 Jahre Radio werden auch im Filmmuseum Potsdam begangen. Eine Reihe mit dem schönen Titel Radiogeschichten. Der nächste ist am 16. November, also am kommenden Donnerstag um 18 Uhr. Rundfunk, Propaganda und Widerstand. Einführung an diesem Abend einmal Ralf Foster vom Filmmuseum Potsdam und Götz Lachwitz vom Deutschen Rundfunkarchiv, mit dem ich mich unterhalten konnte über diese spannende Reihe. Herzlichen Dank Ihnen und viel Erfolg weiterhin.
Ich bedanke mich auch für das Gespräch.
Das Festival Afrikamera startet am Dienstag in Berlin. Wir wollen in dieser Sendung auch nach vorne schauen und es präsentiert aktuelles Kino aus Afrika seit vielen Jahren mit dem Schwerpunkt Urban Africa, Urban Movies, Future and Utopias. Bei afrikanischen Filmen denken wir ja hier in Europa ganz oft so an ländliche Bilder, warum auch immer. Es gibt ja auch riesige Metropolen und dieses Klischee ist immer noch im Kopf und das Festival kämpft dagegen schon seit sehr langer Zeit intensiv an, sagte mir der künstlerische Leiter von Afrikamera, Alex Musa Savadogo.
Afrikamera ist seit 16 Jahren gegründet, 2007. Mhm. Aber für uns, das war ganz wichtig, diese ganzen Klischee nochmal zu bekämpfen. Ja. Aber diese Afrika, obwohl das hier die Modernisierung und diese ganzen Digitalisierung existiert immer noch. Und es gibt Leute oder die meisten, mehr Leute nochmal in Europa, die immer noch in dem Klischee von Afrika nochmal sind. Das ist unsere Aufgabe, zu kämpfen.
Und das tut das Festival und zeigt viele aufregende und urbane Geschichten, die es in Afrika gibt. Die Filmschaffenden haben ganz eigene Ideen von der Zukunft Afrikas.
Sie sind sicher, sie können nicht die Zukunft nochmal aufbauen ohne die Tradition. Und die jungen Leute, egal, dass die Diaspora oder die Regisseure, die auf dem Kontinent sind, sie haben ihren eigenen Blick, eigene Perspektive von der Zukunft von der Afrika. Und sie sind sicher, auf mit diesen ganzen Glauben und von gestern oder von heute, sie schaffen eine andere neue Welt von Afrika zu bilden, ohne dieses Format von Westen.
Und diese Zukunftsutopien für Afrika sammeln die Festivalmacher auf der ganzen Welt ein und reisen auch zu vielen anderen Filmfestivals, erzählt Alex Musa Savadogo.
Wir sind unterwegs beim großen Festival in Cannes oder FESPACO, der großen afrikanischen Filmfestival auf dem Kontinent. Und ich habe die Chance auch seit 3 Jahren, auch ich bin der Leiter, der künstliche Leiter von diesem Festival auch in Ouagadougou. Und wir sind auch ab und zu nochmal angeladen in Südafrika, in Mosambik und oder in Tunesien. Und wir haben diese Chance, diese Filme anzuschauen. Wir können im Jahr fast 3.000 bis 4.000 Filme mal anschauen. Und davon jetzt, wir versuchen ja unser Programm nochmal so genau so zu bilden.
Und diese spannenden Werke gibt es zu sehen von Dienstag bis Sonntag nächste Woche beim Festival Afrikamera. Mit dabei sind das Kino Arsenal, die Brotfabrik, das FSK-Kino und das Cinema Transtopia. Das Festival weitet sich also auch immer mehr aus in der Stadt. Alle Informationen zum Programm finden Sie auf der Internetseite afrikamera.de. Jetzt bei mir zum Schluss dieser Sendung nochmal Anke Lewicke. Wir wollen jetzt Anke ganz kühn die Preise verleihen. Heute Abend ist es ja soweit, da werden die Lubinas vergeben. Auch der RBB übrigens hat einen Preis, 7.500 Euro für die beste Regie, wird heute Abend auch verliehen. Natürlich Hauptpreis, dann bester Spielfilm, Darstellerpreis. Also das ganze volle Programm, der Hauptpreis übrigens mit 25.000 Euro dotiert. Also das ist schon ganz schön gewichtig, liebe Anke. Und wir haben jetzt das Glück, weil wir völlig unabhängig sind, jetzt sie einfach mal zu vergeben und zu sagen, was war denn so unser absoluter Lieblingsfilm. Ich glaube, dass wir beide uns da sehr schnell einigen werden.
Ja, bist du so sicher?
Ja.
Naja, um es mal ganz banal zu sagen, wenn man auf ein Festival fährt, will man doch auch irgendwie einen Film sehen, ja, der einen so im Herzen berührt, der einen bewegt. Ne? Ich weiß nicht, geht es ja auch so?
Unbedingt.
Ja, und das war in diesem Jahr für mich der georgische Film Blackbird, Blackbird, Blackberry. Und das ist das Porträt, ja, kann man sagen, einer unkonventionell lebenden Frau. Und zwar in dem Sinne passt sie nicht in die Norm, weil sie eigentlich nie Lust hatte auf eine Beziehung, auf eine Familie. Deshalb hat sie auch immer Stress mit ihren Freundinnen, die ihr sagen, man braucht doch jemanden. Und dann sagt sie einfach, guckt euch doch einfach mal eure Familien an. Dein Sohn, der lebt auch immer noch bei dir. Ja, und diese Frau, Etero heißt sie, ist so fast 50. Und beim Brombeerpflücken hat sie so ein Unfall, wo sie auf einmal so eine Todesahnung bekommt. Und da ändert sich was bei ihr. Und sie möchte ihren Körper noch mal anders erfahren. Und dann kommt eben rechtzeitig Murmann an. Das ist so ein Lieferant. Und dann gibt es eine unheimlich schöne Liebesszene, die so mit dem Geruch eigentlich anfängt. Dass sie erstmal so eine Sinnlichkeit hat. Wie riecht denn dieser Mann? Ja, und gut, die beiden fangen eine Affäre an. Und wir sehen dieser Frau dabei zu, die eigentlich gedacht hat, ich habe mich doch in meiner Einsamkeit ganz gut eingerichtet und da passiert was. Und sie hat natürlich überhaupt gar keine Begrifflichkeiten. Was ist Affäre? Was heißt Flirt? Wie macht man das so alles? Und der Film lässt ihr dann so dabei die Zeit, das so auszuprobieren. Sie hat natürlich, ist auch störrisch mit sich selbst. Es gibt dann manchmal so absurde Momente. Und ich muss sagen, das Ende des Films, das ist mehr als überraschend.
Also wir sind uns völlig einig, Angel, gar keine Frage. Wir haben den Film schon in Cannes übrigens geliebt. Da lief er ja, dieser Film von Elena Navarrete, die auch eine wunderbare Hauptdarstellerin hat. Also auch da könnte ich mir vorstellen, dass es da einen Preis geben könnte für Eka Shaflashvili, eine wunderschöne Frau. Auf so eine ganz schroffe Weise ist sie ganz schön und sieht in jeder Szene irgendwie auch anders aus, ist eine Außenseiterin in diesem Dorf. Also ein ganz wunderbarer Film aus Georgien, Blackbird, Blackbird, Blackberry, kommt auch ins Kino in Deutschland. Also es gibt einen deutschen Verleih, freuen sich auf diesen Film und wir sehen mal heute Abend, was mit diesem Film passieren wird. Dann haben wir noch andere Preise. Wir können ein bisschen was vergeben. Also hier vielleicht Hauptpreis oder Darstellerinnenpreis. Anke, was würdest du noch so vergeben?
Naja, wir haben ja eben schon darüber geredet, dass so viele Filme so zurückgucken. Und wer das für mich am schärfsten gemacht hat, das ist Patient Nummer One. Und zwar spielt er 1985, Sowjetunion, Schnee, Kälte, Krankenhaus. Und in diesem Krankenhaus liegt ein Generalsekretär, alter Mann, Inkarnation des Funktionärs, todkrank. Und er muss einfach bis zu den nächsten Wahlen ans Leben gehalten werden. Und natürlich ist dieses Krankenhaus eine Metapher für die Sowjetunion und auch dieser Patient, also dieser ganze Personenkult, der in der Sowjetunion betrieben wurde, den findet man da auch wieder. Und diese ganze Hackordnung, also die Männer in Anzügen, die Männer in Kitteln, die sich dann immer bei den anderen beim Kollektiv bedanken. So die Krankenschwestern sind vielleicht so ein bisschen aufmüpfig, wobei ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum die eigentlich immer Pumps tragen. Also, und das ist eine Groteske und aber es ist eine Groteske. Ich war immer kurz vorm Lachen und dann konnte ich trotzdem nicht lachen, weil sie doch eigentlich so ins Schwarze zielt.
Auch da sind wir uns völlig einig. Der Film hat mich sehr beeindruckt. Auch aus Georgien übrigens. Wir haben jetzt zwei georgische Filme gerühmt. Ein Film von Rezo Gigiglashvili und der außerdem so ein tolles Setting auch hat. Auch das ist so post-sowjetisch irgendwie. Offenbar steht das Hotel oder was immer das da sein mag, steht da auch wirklich noch. Und er nutzt diese Räume ganz fantastisch aus. Es gibt noch ein schönes, kleines Detail bei diesem Film. Die Frau wird nämlich gespielt, dieses Politikers von Ina Tschurikova. Und das war ja eine der ganz großen sowjetischen Darstellerinnen. Schon im Märchenfilm mitgespielt. Später mit Gleb Filov. Und sie ist gestorben. Es ist ihre letzte Rolle. Habe mich auch sehr gefreut, Sie nochmal zu sehen. Ein ganz wunderbares Gesicht, Anke. Also auch hier könnten wir uns vorstellen, könnte es einen Preis geben.
Ja, das sind so meine beiden Favoriten. Und das zeigt mal wieder, dass das georgische Kino doch ganz interessant ist. Also einerseits nicht so aufs Geschichten erzählen aus, sondern so eher immer so in so einen Rhythmus eines Alltags reingehen, so meandern, wie eben in Blackbird, Blackbird, Blackberry und dann eben dieses doch so, ja, die Linse scharf stellen, das Objektiv und dann richtig so Gesellschaftsstrukturen so, ja, sezieren.
Anke, ganz herzlichen Dank auch für deine Favoriten, die auch meine Favoriten sind heute Abend. Wissen wir dann mehr, da werden die Preise hier verliehen. Morgen dann nochmal der große Publikumstag. Da wird man also dann die wichtigen Filme alle auch nochmal sehen können hier für das Publikum in Cottbus. War wieder schön mit dir hier beim Festival des osteuropäischen Films. Wir verabschieden uns hier aus der Stadthalle. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss, Anke.
Tschüss, Knut.
Radio 1. Nur für Erwachsene.